Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Global Lokal, dem Podcast des Eine Welt Landesnetzwerkes MV. Mein Name ist Kalke und heute spreche ich mit Kokovi. Er ist als Klimaschutzbotschafter Teil des Projektes Klimagesichter und berichtet heute über sein Engagement für Demokratie und Klimagerechtigkeit in seiner Heimat Togo und in Deutschland. Kokovi spricht im Interview auch über die koloniale Geschichte Togos und deren Einfluss auf das heutige politische System, das soziale und klimatische Ungerechtigkeiten verstärkt. Trotz der gravierenden Folgen der Klimakrise erhält Togo nur eine unzureichende internationale Klimafinanzierung, um sich an den Klimawandel anzupassen. Gleichzeitig erleidet Togo starke wirtschaftliche Verluste eben durch die Folgen des Klimawandels. Diese Folge ist Teil des Projektes Klimagerechtigkeit, global gedacht und lokal verankert in MV. Aber was bedeutet eigentlich Klimagerechtigkeit? Menschen sind weltweit unterschiedlich stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Wie stark hängt von ihrer Position in der Gesellschaft, ihren Lebensbedingungen und den finanziellen Ressourcen ab, die ihnen zur Verfügung stehen? Die Folgen des Klimawandels und von Umweltzerstörung sind damit untrennbar mit sozialer Ungleichheit verbunden, denn sie verstärken bestehende Benachteiligung und können zugleich neue Formen von Ungleichheit hervorbringen. Wenn Ungleichheiten darüber entscheiden, wer sich vor Klimafolgen schützen kann und wer nicht, wird aus Ungleichheit schnell Ungerechtigkeit. Klimagerechtigkeit oder eben auch Ungerechtigkeit spielt sich also auf verschiedenen Ebenen ab. In den kommenden Folgen berichten Menschen aus unterschiedlichen Ländern darüber, was Klimagerechtigkeit für sie bedeutet. Und heute ist einer dieser Menschen Kokovi. Viel Spaß beim Hören! Ich bin wieder in Bremen und zwar in der Deutschen Klimastiftung und ich sitze hier mit einem neuen Klimagesicht. Magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
Hallo, ich bin Kokovi Amenra. Ich komme aus Togo, wo ich Naturwissenschaft studiert habe und als Lehrer gearbeitet habe bis 2014. Dann bin ich nach Deutschland wegen Studien gekommen, habe an der Uni Oldenburg Umweltwissenschaft studiert. Und danach auch 4 Jahre in einer Privatschule in Bremen als Lehrer gearbeitet. Ich bin seit Oktober letztes Jahr auch Klimabotschafter bei der Deutschen Klimastiftung.
Okay, das sind auf jeden Fall super viele Sachen, die du machst und gemacht hast. Wir haben eine Kategorie im Podcast. Ich habe dich ja schon vorgewarnt. Erkläre deinem 10-jährigen Ich, was du machst und warum. Also wenn du in der Zeit zurückreisen könntest. Wie würdest du das erklären, was du gerade machst?
Also meine derzeitige Arbeit in Deutschland besteht darin, Jugendflüchtlinge bei der Integration zu helfen. Dies reicht vom Erlernen der deutschen Sprache bis zu behördlichen Angelegenheiten. Und auf Rückblick auf meine Kindheit, ich war immer derjenige, der, sage ich mal, ich komme aus Togo, wo ein bisschen Korruptionssachen mich genervt haben und konnte mich nicht dagegen wehren. Und deswegen engagiere ich mich auch in Togo. In der Togo-Community hier in Bremen bin ich der Chefführer des Vereins UTBE et Kumfao, also Union des Togolais de Bremen et environ. Und wir machen unterschiedliche Aktivitäten. Dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir medizinische, also Spende aus Klinikum Bremen nach Togo verschifft, durch Spendergelder für Engagement global zum Beispiel. Und wir demonstrieren auch gegen die Regierung gerade in Togo. Ich werde nochmal im Verlauf des Gespräches nochmal darauf eingehen. Und grob gesagt, ich engagiere mich auch für soziale Gerechtigkeit.
Und wie bist du zum Klimaschutzbotschafter geworden?
Ich habe durch einen Freund aus Togo, Peter, der auch Klimabotschafter ist.
Der war auch schon mal im Podcast.
Ah, cool. Der hat mich eine Einladung von Deutsche Klimastiftung zu diesem Workshop zum Klimabotschaft geschickt. Das war im Oktober letztes Jahr und gerade war ich mit meinem Vertrag an der Privatschule Bremen fertig und überlege, wie mich beruflich neu zu orientieren. Da habe ich mir gesagt, ich gehe dahin, das war in Hannover und haben wir diese, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage Workshop gemacht und seitdem mache ich oder bin ich Klimabotschafter bei Deutsche Klimastiftung.
Du hast vorhin das Thema soziale Gerechtigkeit angesprochen und ich glaube, du warst ja auch schon in Togo sehr aktiv. Magst du darauf noch ein bisschen näher eingehen?
In Togo war ich, also ich hatte im Stadtteil gewohnt, wo, sage ich mal, die Mehrheit zur Oppositionspartei gehört sozusagen. Und ich hatte an unterschiedlichen Demos teilgenommen. Letzte, an dem ich richtig da mich daran erinnern, ist in 2005. Da stirbt der Machthaber an dem Markt und Herr Nyasimbe Eyadema und die Militär hat seinen Sohn an den Markt gebracht gegen die, was die Verfassung vorsieht. Mhm. Und da haben sie an dem Abend demonstriert. Und er ist zurückgezogen. Die haben Wahl organisiert, aber er hat natürlich den Wahl gewonnen. Und seitdem auch Herrscher in Togo. Und mein Engagement war auch in meiner Lehrertätigkeit, dass ich die Jugendlichen auch indirekt die Wahrheit zeigt, dass wir leben nicht in einer Demokratie, sondern dass es eine Scheindemokratie ist.
Und das ist jetzt auch immer noch so?
Das ist noch immer noch so und ist auch sogar verschärft seit Anfang dieses Jahr.
Also der jetzige Machthaber ist ja schon sehr, sehr lange an der Macht. Ja. Wie ist das Ganze angefangen? Also wie ist da die Geschichte?
Um das zu verstehen, man muss Togo-Geschichte oder politische Geschichte folgendes oder ja, in folgenden Schritte zu unterteilen. Also 1960 wurde Togo unabhängig und seine erste demokratische Präsident, die gewählt wurde, wurde nach 3 Jahren ermordet. Danach kam Herr Nyasimbe Eyadema an den Markt und er hat bis zum 2005 geherrscht und dann stirbt er an der Markt und die Militären haben an der Nacht von 5. Februar 2005 seinen Sohn an den Markt gebracht, gegen was die Verfassung vorsieht. Die Verfassung sieht vor, dass die Vizepräsident der Versammlung, Abgeordnete oder wie sagen wir, Bundestag, wäre das hier, die Macht übernimmt bis zum neuen Wahlen. Er war auf Reise im Ausland, er wurde verhindert in Togo zurückzukommen. Und der Sohn wurde in einem Nacht von Minister zu Abgeordnete ernannt, damit er Vizepräsident des Parlaments werden kann. Und die Folge daraus ist, er hat die Macht übernommen und nach den Wahlen im 2005 hat er die Wahlen gewonnen. Das war auch Betrugwahl.
Das war Wahlbetrug.
Wahlbetrug. Genau, danke für das Wort. Und danach ist er seit 2005 an der Macht und hat mehrmal die Verfassung verändert. Theoretisch sollte er schon in 2015 nicht mehr als Präsident kandidiert. Er hat in 2015 die Verfassung neu verändert, damit er länger bleibt. Und in 2024, nach 10 Jahren, hat er nochmal die Verfassung geändert, weil er die Mehrheit im Parlament hat und damit er weiter an der Macht bleibt. Und deswegen geht das Volk Togo auf der Straße seit Juni, Anfang Juni dieses Jahr und ist gegen diese Machtführung.
Kämpft sie.
Also wenn man das mit Deutschland vergleichen würde, es ist als ob, sagen wir mal, Bundeskanzler von Deutschland nicht mehr in der Lage ist, seine Macht auszuüben, egal auf welche Gründe immer. Und Bundeswehr, also der Machthaber der Bundeswehr hat, sage ich mal jetzt, der Sohn von Bundeskanzler an der Macht gebracht, gegen die Verfassung. Mhm. So kann man das mit Deutschland vergleichen.
Und der jetzige Präsident ist jetzt schon 20 Jahre unrechtmäßig an der Macht.
Genau.
Wie siehst du da vielleicht auch den Zusammenhang mit der Geschichte Togos und vielleicht auch der Kolonialgeschichte?
Ich glaube, je nachdem, also welche Togolese oder Togolesin du diese Frage stellst, dann bekommst du unterschiedliche Antworten. Aber ich bin mir sicher, dass die Mehrheit würde sagen, die Togo-Regierung heute ist eine Kontinuität der Kolonisation oder die Kolonialregierung ist, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, als es darum geht, dass die Kolonien unabhängig waren, war Frankreich bewusst, dass das nicht vermeidbar ist. Und die haben dafür gesorgt, dass die Machthaber entweder deren Interesse bedient oder sogar die haben bei denen ein Stipendium bekommen, studiert und danach die gleiche koloniale Verhältnisse weiterführt. Und das führt auch zu sozialer Ungleichheit, Korruption gehört dazu und Vergabe von Verträgen an französische Firmen und so. Und China ist auch seit Jahren auch ins Spiel gekommen und unsere Machthaber spielt das auch zwischen China und Europäer oder Frankreich genauer gesagt und übt dann die Macht weiter. Und bezogen auf Klimakrise, wenn man bedenkt, dass die Klimakrise mit sozialer Ungleichheit eng verbunden ist, das hat auch eine Studie von Oxfam Deutschland gezeigt, dass Einkommen mit CO2-Emissionen eng miteinander verbunden ist, nämlich die Superreichen emittieren mehr als die Ärmere. Und wenn die koloniale Regierung die soziale Ungleichheit weiterführt, dann hat das auch Auswirkungen auf die CO2-Emissionen.
Also gibt's in Togo auch eine große Spaltung zwischen Arm und Reich?
Ja, richtig groß. Also ich sage mal jetzt die politische Elite, die Finanzelite, also die haben die super, sage ich mal, Motoren, Verbrennermotoren. Wenn man die Minister, die Präsidenten und die superreichen Autopark guckt, das ist das Neueste von VW und so. Mhm. Die reisen auch viel, entweder für Geschäft oder für politische Termine im Ausland. Die schicken deren Kinder auch im Ausland, in Europa, Amerika zu studieren, die auch ja Urlaub machen, jeden Ferien. Das heißt, die sind, sag ich mal, im Togo-Kontext mehr dafür verantwortlich für CO2-Emissionen. Im Vergleich zu die Frau, die an der Straße verkauft oder der Bauer irgendwo auf dem Land, die emittieren mehr.
Und vor allem auch im Vergleich, also jetzt weltweit, ne? Also Togo stößt ja schon sehr, sehr wenig Emissionen aus im Vergleich zu Deutschland, EU und so weiter.
Richtig.
Vor allem auch auf die Jahre und Jahrhunderte verteilt.
Genau. Also der, wenn ich auch mal was hinzufügen darf, der Oxfam Deutschland Bericht zeigt eine Grafik auf, was zeigt, dass Togo, der zu den Sahara-Zone gehört. Insgesamt diese Länder sind für 4% der weltweiten Emissionen, also ich glaube zwischen 1850 und 2019 verantwortlich. Gegenüber ist Nordamerika und Europa für fast 50% der Emissionen verantwortlich.
Und wie sind die Auswirkungen der Klimakrise in Togo?
Das ist auch vielfältig, aber ich könnte erstmal eins aus dem Bericht nennen. Diese Oxfam-Deutschland-Bericht hat eine Abnahme der landwirtschaftlichen Produktivität festgestellt und Togo hat zwischen 1961 und 2015, also ungefähr kleiner als 40% seiner Produktivität im landwirtschaftlichen Bereich verloren. In Togo selbst, also in Lomé, wo ich groß geworden bin, laut ein Dokument von Umweltbundesamt von Togo. Und es gibt einen Stadtteil in Lomé, der durch Küstenerosion fast 68 Meter von der Küstenschutzlinie verloren hat. Und das hat auch Folgen auf den Dorf. Also es gibt am Dorf Fischerdorf am Meer, der nur vom Fischerei lebt. Also diese ganze Dorf sind nicht mehr heute da. Und das hat auch die Straße geschädigt und auch Hotelinfrastruktur, die am Meer war, nicht mehr auch vorhanden. Und man würde nochmal da sehen, also die Dörfer, die dort wohnen, gehören nicht zu den Elite.
Also es sind auch wahrscheinlich große wirtschaftliche Verluste dann.
Verluste.
Ja. Was müsste politisch in Togo zum Beispiel passieren, damit sich die Strukturen ändern?
Ich denke, ich werde da auch die Empfehlung von dem Dokument nochmal hier nennen, nämlich, dass das aktuelle Wirtschaftsmodell auf Ungleichheit basiert und auf die Plünderung von natürlichen Ressourcen basiert ist und auf Ausbeutung von Menschen basiert ist. Und wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir schon überlegen, wie wir diese Ungleichheit korrigieren und wie wir auch das Wirtschaftsmodell ändern, damit das alle auf der Welt oder auf der Planete profitieren kann, nicht nur ein Teil von der Bevölkerung davon profitiert. Das würde ich erstmal, was den Bericht sagt, nennen und auch, dass man lokal Produkte konsumieren soll. Und da, ich kann nur den burkinesischen Präsident Thomas Sankara zitieren, der wurde auch ermordet. Der sagte damals, dass die einzige Möglichkeit, in Würde zu leben und aus der Verschuldung herauszukommen, besteht darin, zu akzeptieren, dass man als Bürger aus Burkina leben soll oder als Bürger aus Afrika leben soll. Das bedeutet nur, dass er lokale Produkte bevorzugt gegenüber importierte Produkte und auch, dass man lokale Lösungen für afrikanische Probleme suchen, statt in andere Kontexte gefundene Lösungen in Burkina oder in Afrika zu importieren, was am Ende teuer wird. Und ich finde seinen Satz schön, wenn man das auch heute guckt. Wir sagen heute, wir müssen lokal konsumieren. Er sagt das in 1980 oder 1983. Ich finde, dass das ein toller Zitat ist.
Es hat ja auch ein bisschen was mit der Klimaanpassung zu tun. Also es gibt ja diesen Klimaanpassungsindex von Brot für die Welt. Und ich meine mich zu erinnern, dass da drin stand, dass Togo zum Beispiel sehr wenig finanzielle Mittel zugewiesen wurden, um sich gegen den Klimawandel zu schützen. Magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen?
Genau, der Anpassungsindex misst, wie gereicht die internationale Gelder an den Länder, die stärker von Klimakrise betroffen sind, aber wiederum ganz wenig dazu beigetragen haben. Und Togo gehört zu den, ja, wie du schon sagst, extrem oder stark extrem unterfinanziert sind. Und das sieht man auch schon, Klimaungerechtigkeit. Und das heißt auch, dass Geld, was Togo braucht, um sich anzupassen an den Folgen, fehlt. Und da würde ich nur hier an Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, dass auch Togo oder Projekte in Togo zu finanzieren, die die marginalisierte Gruppen, die Ärmere unterstützen, sich anzupassen. Da muss ich auch noch mal ein bisschen erwähnen, dass man vorsichtig sein, wo das Geld hinfließt, weil in dem Oxfam-Bericht steht auch darin, die Gruppen, zu denen Togo gehört, die haben keine rechtliche Standards und die haben auch, oder man kann keine saubere finanzielle Transaktion durchführen. Oder es gibt auch keine Regeln, wie das Geld investieren soll. Ich habe vorhin gesagt, also die Kolonialstruktur reicht weiter und wenn man das Geld offiziell an der Kolonialstruktur hinfließt, dann geht das irgendwo, dann landet das irgendwo nochmal in Europa. Deswegen würde ich appellieren, Bürgerinitiative zu finanzieren oder sich vor Ort selber das beobachten, bewerten und gucken, wer richtig für das Volk oder für die Ärmere einsetzt zu finanzieren.
Und welche Rolle spielt zum Beispiel Demokratie dabei? Also es hört sich jetzt für mich an, dass Togo kein demokratischer Staat ist, weil es ja keine freien Wahlen gibt. Mhm. Wie siehst du Demokratie in diesem Zusammenhang?
Aus meiner Sicht, Demokratie ist, dass alle Teilhabe an öffentlichen Diskussionen, die auch das Volk betrifft. Im Moment ist das so, dass Abgeordnete und Elitäre sich treffen und dann entscheiden, vor allem im Bereich Schulden. Also Togo hat keine Schuldenbremsen. In 2010 Togo wurde seine Schulde von seiner Schulde befreit, aber heute hat Togo nochmal eine Schulde oder eine Schuld, die krank viel überschreitet, was damals von dem Erbe frei war. Man sieht, wenn man über Schuldenbremse hier in Deutschland spricht, da ist ja ein Riesenthema. In Togo, die nehmen Kredite aus dem internationalen Markt, aber das Volk kann nicht mitstimmen. Und für mich, da ist auch Demokratie, dass wir sagen, okay, wir haben bis jetzt Schulden gemacht, wir sehen nicht davon. Und wir müssen wofür das Schulden gemacht wird, sehen. Wenn wir das nicht sehen, dann dürfen wir nicht mehr Schulden machen. Das ist das in dem Bereich. Demokratie für mich ist auch, dass in Togo zum Beispiel in der Schule langsam auch lokale Sprache bevorzugt werden. Wenn auch keine schriftliche Sprache ist, weil ich bin der Meinung, dass die Kinder die Welt in ihre Sprache erstmal erkunden müssen, bevor die Fremdsprache lernen. Da auch habe ich nicht erwähnt, ich engagiere mich auch in Togo. Ich bin Mitgründer einer Schule in Togo, die andere Ideen verfolgt, andere Vorgehensweise verfolgt. Und das wäre für mich auch Demokratie.
Das ging jetzt ja schon so ein bisschen in Richtung Zukunft. Also wie kannst du dir denn, oder wie stellst du dir eine positive und gerechte Zukunft vor?
Schwierig.
Hast du noch Hoffnung?
Ich hatte ehrlich gesagt lange Hoffnung aufgegeben, aber das führt dazu, dass nichts ändert. Deswegen, ich bin positiv und sag immer, man muss sich engagieren, auch in seinem Bereich, egal wie klein das ist. Und das mache ich in meinem beruflichen Werdegang als Lehrer in Togo. Und wenn man 2-3 Personen überzeugen kann, dass er auch sich engagieren kann, das hat man gewonnen. Mhm. Und wir können nur die Situation in Togo retten, wenn wir alle Togolese und Togolesinnen sich engagieren, egal in welchem Bereich. Und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auch sich engagieren, egal wo man auf der Welt lebt. Gibt es ein Problem, um das positiv zu verändern, muss man sich engagieren. Und das wäre ja mein Appell an alle. Sich engagieren, egal wo, in welchem Bereich, wie klein das ist, aber auch für die marginalisierte Gruppen Aufklärung machen. Und dann werden wir eine positive Veränderung in Togo-Region sehen, aber auch auf der Welt.
Also nicht aufgeben.
Nee,
genau. Nicht aufgeben. Willst du zum Schluss noch irgendwas loswerden, irgendwas rausgeben?
Ich würde nochmal die Leute einladen, am 16. und 17. Juli demonstriere ich das Volk Togo nochmal in Lomé. Und wahrscheinlich wird nochmal die Regierung Soldaten und Milizen ansetzen, um das zu vermeiden. Und ich würde euch einladen, einen Blick über Togo zu werfen, recherchieren, das auch auf sozialen Medien teilen, dass gerade in Togo sowas passiert. Und damit, wenn unsere Leute, die Regierungen auf dem Weg, Reiseweg sind, dass die auch ein bisschen eine Antwort dazu geben sollen.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke dir, alles Gute auch.
Vielen Dank für das Hören dieser Folge. Lest auch sehr gerne den Bericht von Oxfam Deutschland über das Klima der Ungleichheit, den Kokovi im Interview genannt hat. Der Bericht zeigt den engen Zusammenhang zwischen extremem Reichtum und der Klimakrise. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung verursachten 2019 zum Beispiel die Hälfte aller weltweiten CO2-Emissionen. Gleichzeitig trifft die Klimakrise besonders Menschen mit geringem Einkommen, die in gefährdeten Gebieten und unsicheren Wohnverhältnissen leben, ohne ausreichenden Zugang zu Informationen, finanziellen Ressourcen oder sozialen Sicherungssystemen. Im Gegensatz dazu sind wohlhabende Menschen und Länder besser geschützt und haben die Mittel, um sich von klimabedingten Katastrophen zu erholen. Der Bericht erklärt auch, wie die Klimakrise zu Extremwetterereignissen beiträgt, die die landwirtschaftliche Produktivität in vielen Ländern des globalen Südens, so zum Beispiel auch in Togo, beeinträchtigen. Als Lösung schlägt Oxfam vor, höhere Besteuerung extremer Vermögen und eine schnelle Abkehr von fossilen Energien. Eine Verringerung der Ungleichheit erfordert umfassende wirtschaftliche und soziale Veränderung, insbesondere auch in Industrieländern, sowie einen politischen Willen und öffentliche Unterstützung. Auch empfehlen wir euch, in dem Klimaanpassungsindex von Brot für die Welt reinzuschauen. Er zeigt, dass Länder, die besonders stark durch den Klimawandel gefährdet sind, nicht ausreichend finanziell unterstützt werden, um sich anzupassen. Dazu gehört zum Beispiel auch Togo. Und jetzt zum Schluss ein herzliches Dankeschön an das Projekt Klimagesichter. Das Projekt wird von zwei Partnern geführt, der Deutschen Klimastiftung mit Sitz in Bremen und dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen mit Sitz in Berlin. Klimagesichter wird gefördert durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Abonniert uns gerne und folgt unserem Instagram-Kanal @einewelt_mv. Dort posten wir auch Neuigkeiten zu unserem Podcast. Die nächste reguläre Folge erscheint am 8. Dezember. Bis dahin, euch alles Gute.